Matthäus 6, ab Vers 19, da geht es in der Bergpredigt um das Reich Gottes und unser Geld. Sammelt euch nicht Schätze auf der Erde, wo Motte und Rost zerstört und wo Diebe durchgraben und stehlen, sondern sammelt euch Schätze im Himmel, wo weder Motte noch Rost zerstört und wo Diebe nicht durchgraben noch stehlen. Denn wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Vers 24, niemand kann zwei Herren dienen, denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder wird einem anhangen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Eine zweite Bibelstelle, Lukas 16, Vers 10 bis 13, da sagt der Jesus, das ganze Kapitel handelt da auch um Geld, um Reichtum. Wer im Geringsten treu ist, ist auch in vielem treu. Und wer im Geringsten ungerecht ist, ist auch in vielem ungerecht. Wenn ihr nun in dem ungerechten Mammon nicht treu gewesen seid, wer wird euch das Wahrhaftige anvertrauen? Und wenn ihr in dem Fremden nicht treu gewesen seid, wer wird euch das Eure geben? Dann noch eine dritte Stelle. 1. Timotheus 6, ab Vers 6. 1. Timotheus 6, ab Vers 6. Die Gottseligkeit mit Genügsamkeit ist ein großer Gewinn. Denn wir haben nichts in die Welt hineingebracht, so ist es offenbar, dass wir auch nichts hinausbringen können. Wenn wir aber Nahrung und Bedeckung haben, so wollen wir uns daran genügen lassen. Die aber reich werden wollen, fallen in Versuchung und Fallstrick und in viele unvernünftige und schädliche Begierden, die den Menschen versenken in Verderben und Untergang. Denn die Geldliebe ist eine Wurzel alles Bösen, der nachstrebend einige von dem Glauben abgeirrt sind und sich selbst mit vielen Schmerzen durchbohrt haben. Ja, unser Thema ist ein sehr heißes Eisen, das Reich Gottes und mein Geld, und es ist auch sehr demütigend, darüber nachzudenken und noch mehr auch darüber zu sprechen. Und bitte glaubt nicht, dass ich in diesen ganzen Fragen und in diesen Dingen, die uns die Bibel hier sagt, darüber erhaben bin, sondern das trifft mich aus Ersten. Das ist für mich auch eine demütigende Sache, darüber zu sprechen. Man sagt ja im Allgemeinen hier in Deutschland, über Geld spricht man nicht, man hat es. Oder wir kennen den Ausspruch von Voltaire, diesem französischen Spötter: Wenn es ums Geld geht, haben alle Menschen die gleiche Religion. Nun, das ist eine recht gute Beobachtung. Da haben alle den gleichen Gott, Mammon. Warum spricht man eigentlich in unseren Gemeinden selten oder nie über Geld und Umgang mit Geld? Ich weiß nicht, wann ihr die letzte Predigt darüber gehört habt. Warum gibt es so wenig Bücher zu diesem Thema? Ich würde euch so gerne eine Menge davor vorstellen, aber es gibt nicht viele. Zum Thema Ehe haben wir eine ganze Batterie da hinten liegen. Familie, Erziehung, Seelsorge, Depressionen, was nicht alle. Aber Thema Geld nur ganz wenig. Ich zitiere aus einem Buch, das ich euch nachher ein bisschen versuche lieb zu machen, auch wenn es recht teuer ist, ein Zitat. Jesus Christus sprach mehr über Geld als über alles andere. Denn was die wahre Natur des Menschen betrifft, ist das Geld von größter Bedeutung. Geld ist ein deutlicher Index für den wahren Charakter eines Menschen. Durch die ganze Bibel hindurch gibt es eine enge Korrelation, also eine Wechselbeziehung zwischen der Entwicklung des Charakters eines Menschen und seinem Umgang mit Geld. Das ist eine interessante Feststellung. Nun, wir haben keine Probleme, wenn die Bibel etwas sagt über Friede, Freude, Liebe, Gnade. Und darüber kann man predigen und da wird man keinen ärgern oder verärgern. Aber über Geld und Besitz sprechen, das haben wir nicht so gerne. Da bedanken wir uns. Und leider auch wir, die wir uns oder die meisten wahrscheinlich als bibeltreu bezeichnen, manche auch als Fundamentalisten, die die Bibel sehr genau nehmen, wörtlich nehmen, die nehmen die Passagen, wo über Geld geredet wird, auch von unserem Herrn Jesus, nicht so eng. Und viele sagen, ja, die Zeiten haben sich geändert, das war damals. Man muss das zeitgeschichtlich sehen, dann sind wir auf einmal auch ein bisschen kritische Theologen. Gilt nicht mehr für unsere Zeit, oder manche sagen so, das war für den jüdischen Überrest damals oder für die Jünger Jesu. Die Zeiten haben sich geändert. René Elkern, der schreibt in diesem Buch sehr ausführlich Geld, Besitz und Ewigkeit. In der Bibel gibt es 2350 Verse über Geld. Doppelt so viel wie über Glaube und Gebet zusammen. Der Herr sprach mehr über Geld als über Himmel und Hölle zusammen. Ja, wir fragen uns, hat er sich da vertan? Er hat ausgerechnet, 15% aller Worte unseres Herrn in den Evangelien handeln von Geld und vom Umgang mit Geld. Und die Frage ist, ja, wusste der Jesus etwas über Geld und Güter, was wir nicht wissen, oder wollen wir das nicht so gerne wissen? Ich habe in den vergangenen Tagen, als ich über das Thema nachdachte, eine Biografie hervorgekramt, die es heute gar nicht mehr gibt, also die kann ich euch gar nicht anpreisen, mit dem Titel Im wilden Turkestan. Und das ist jetzt nicht ein Buch von Karl May, der hat auch so einen Wälzer geschrieben, sondern von Hermann Janssen, ein Mennonit, ein Leben unter Moslems. Also wer das irgendwo noch auffindig machen kann, der sollte das mal lesen. Und der erzählt dann, wie er als Missionar, er lebte von 1866 bis 1959, vor allem in Tadschikistan, in Kasachstan, dort in dieser Ecke, Turkmenistan, hat dort viel missioniert. Und unter seinem Dienst und Verkündigung, Traktate verteilen, Bücher verteilen, Bibel verteilen, bekehrte sich eine Frau, deren Mann völlig gegen den Glauben war. Und ein reicher Mann, er hatte eine Schlachterei, eine große Wurstfabrik, und er war wütend, dass sich seine Frau bekehrte. Ich bin nicht sicher, ob er Muslim war. Auf jeden Fall, er hat sie gequält. Er hat gedroht, sie zu erstechen, und hat sie geschlagen und was nicht alle. Aber nach einiger Zeit, weil sich die Frau auch so verändert hat und auch dieser Bruder Janssen hier dort Besuche gemacht hatte, kam er dann mal zur Verkündigung, und irgendwann ist er tatsächlich dann zum Glauben gekommen. Nun, dann wollte er sich natürlich auch taufen lassen, und wie das bei den Mennoniten und Baptisten üblich ist, da tauft man gerne in einem Fluss oder See. Und so kam der Tag der Taufe. Am Ufer standen die vielen Geschwister, um sich mitzufreuen, wie dieser Herr Laubach dann ins Wasser steigt, der sich endlich bekehrt hat. Man hatte viel für ihn gebetet. Ein kleines Zelt war dort, wo man sich umziehen konnte. Und dann ging dieser Bruder dann die Treppe hinunter ins Wasser, Totenstille, alle gucken andächtig zu und freuen sich oder beten. Und bevor er ins Wasser steigt, bleibt er stehen und geht ziemlich entschlossen wieder zurück und geht wieder in seine Umkleidekabine, in dieses Zelt. Und alle verwundern sich und empfinden das auch sehr peinlich. Was machen wir jetzt? Aber er kam dann nach ein paar Sekunden oder einer Minute wieder heraus und stieg dann fröhlich ins Wasser und wurde getauft. Die Leute haben alle ein bisschen komisch geguckt, aber keiner wusste, was los war. Nun, dieser Hermann Janssen, Evangelist, war bei ihm zu Gast, und am nächsten Morgen bekam er von diesem Herrn Laubach 300 Rubel geschenkt, und das war damals eine ganze Menge Geld, und sagte ihm, hör mal, kauf dafür Brot und verkündige das Evangelium. Einem leeren Magen zu predigen ist nicht gut, die hören besser zu, wenn sie satt sind, geh zu den Armen hin, verteile es. Nun, da hat sich der Bruder Janssen sehr gefreut, und am nächsten Morgen genau das Gleiche, wieder 300 Rubel, und am dritten Tag auch wieder 300 Rubel mit demselben Auftrag, kauf Brot für die Armen und verkündige das Evangelium. Und schließlich sagte der Bruder Janssen dann, hör mal, ist das nicht ein bisschen viel? Kannst du so viel Geld hier weggeben für die Armen? Also ist mir fast peinlich, das jetzt anzunehmen. Und dann erzählte ihm dieser Bruder Laubach und den Brüdern, die dabei waren: Meine lieben Brüder, mein Portemonnaie ist auch getauft worden, gehört dem Herrn. Habt ihr bei meiner Taufe nicht gemerkt, wie ich vor dem Einsteigen ins Wasser noch einmal in den Umkleideraum zurücklief? Die Ursache war diese. Als ich mich zur Taufe umkleidete, sagte der Geist Gottes zu mir: Adam, nimm auch dein Portemonnaie mit, das muss auch getauft werden. Doch der Teufel flüsterte mir zu: Du hast noch Frauen und Kinder zu versorgen. Da folgte ich ihm, dem Teufel. Als ich aber ins Wasser steigen wollte, sagte der Geist Gottes wieder zu mir: Adam, halt, jetzt oder nie, geh schnell zurück, hol deine Brieftasche, die muss getauft werden, denn von nun an gehört es mir. Und da bin ich schnell zurückgelaufen und habe es geholt. Vor den Menschen hielt ich es verborgen. Und so wurde mein Portemonnaie mitgetauft und gehört nun voll und ganz dem Herrn. Darum, liebe Brüder, seid nicht besorgt um mich, ich weiß, was ich tue. Und nun glückliche Reise in die Altstadt, um den Armen das Evangelium zu verkündigen. Das fand ich eine sehr passende Anekdote zu unserem Thema. Und Luther hat ja auch den bekannten Satz ausgesprochen: Nicht nur unser Herz, unser Verstand muss bekehrt werden, sondern auch unsere Brieftasche, unser Portemonnaie. Und das ist unser Thema. Von den Germanen erzählt man ja, als die zwangsgetauft wurden in den ersten Jahrhunderten, dass die bei der Taufe den rechten Arm oder die rechte Hand hochgehalten haben. Und das war ein Symbol dafür: Ihr könnt alles von uns haben, aber unsere rechte Hand, unser rechter Arm, mit dem wir das Schwert führen, das wird oder die wird nicht getauft. Wie würden wir uns verhalten, wenn wir ehrlich und aufrichtig wären bei der Taufe? Würden wir auch unsere Brieftasche über Wasser halten oder unsere Kreditkarte? Oder kann man in unserem Leben erkennen, dass wir wirklich Bürger dieses Reiches Gottes sind, dass wir danach trachten, ihm zu gefallen, und dass diese Welt hier unter der Herrschaft Gottes, des Teufels, keine Macht mehr über uns hat? Ich möchte ganz kurz etwas zum Alten Testament sagen über den Zehnten. Im Alten Testament gibt es sehr, sehr viele Abgabeverordnungen. Die Zeit fehlt, um darüber zu sprechen, aber den Zehnten kennen wir ja wahrscheinlich alle. Und interessant ist, dass der Zehnte gegeben wurde, als das Gesetz im zweiten, dritten Buch Mose noch gar nicht ausgesprochen war oder aufgeschrieben war. Und zwar finden wir in 1. Mose 14 in der Begegnung von Abraham mit Melchisedek, diesem geheimnisvollen König und Priester, der ihn segnet in einer ganz bestimmten Situation, und als Reaktion auf diesen Segen gibt der Abraham dem Melchisedek den Zehnten von allem, was er so hat und erbeutet hat in diesem Krieg, in der Schlacht der 4 gegen 5 Nationen damals. Und so können wir erkennen, ich mache es ganz kurz, dass der Zehnte damals im Alten Testament eine freiwillige Abgabe war. Das hatte Gott damals nicht geboten, sondern es war ein Zeichen dafür, dass diesem König, diesem Melchisedek, dem König von Salem, eigentlich alles gehört, was Abraham besaß. Und als Zeichen dafür oder als Anerkennung, dass Melchisedek der König war, hat Abraham ihm den Zehnten gegeben. Das war damals so üblich. Und ich denke, dass diese erste Erwähnung im Alten Testament vom Zehnten wirklich eine tiefe symbolische Bedeutung hat für die ganze Bibel und auch für das Neue Testament. Hier wird ein Prinzip gezeigt, da geht es nicht mehr um den Zehnten im Neuen Testament, sondern dass wir durch unser Verhalten, durch unseren Umgang mit Geld anerkennen, dass dem Herrn alles gehört und dass wir nur Verwalter sind. Und ob wir dann den Zehnten geben oder 20% oder 50% oder 90%, das hängt von unseren Umständen und auch von unserem Herz ab. Ich möchte nur ganz kurz dieses Prinzip deutlich machen. Der Zehnte im Alten Testament, die Anerkennung, das, was wir haben, ist uns nur anvertraut, gehört uns nicht. Wir sind nicht Besitzer, sondern nur Verwalter. Und deswegen, wenn ich Herr Jesus sage und wenn ich seine Herrschaft über mein Leben anerkenne, und das tue ich ja ganz deutlich, wenn ich getauft werde, dass ich ihm gehöre mit allem, was ich habe, dann muss ich auch realisieren, alles, was Gott mir zur Verwaltung gibt, dafür muss ich Rechenschaft ablegen. Und das ist mir anvertraut, damit ich da in seinem Sinne mit umgehe. Und so möchte ich dann jetzt ganz kurz versuchen, und wie gesagt, man müsste eigentlich da mehrere Stunden drüber sprechen, ich möchte ganz kurz versuchen, einmal das Vorbild unseres Herrn im Umgang mit Geld und Gut vor eure Augen zu stellen, und dann auch das Vorbild der Apostel und das Vorbild der ersten Christen. Das kann ich auch nur ganz kurz anreißen. Dann zweitens, das, was der Jesus über Umgang mit Besitz und Geld lehrt und auch was die Aposteln, vor allem Paulus, darüber zu sagen haben. Und im dritten Teil, wie kann man das heute praktizieren? Was können wir damit anfangen? Was können wir lernen? Wie können wir das umsetzen? Also zuerst einmal das Vorbild unseres Herrn. Und wir lesen in 1. Johannes 2, Vers 6, und das ist entscheidend wichtig, dass wir das auch realisieren, wer da sagt, und man könnte auch sagen, wer bekennt, dass er in ihm bleibt, in dem Herrn Jesus, dass zum Herrn Jesus gehört, ist schuldig, so zu wandeln, das heißt so zu leben in der Öffentlichkeit, wie er, unser Herr, gewandelt hat. Und das ist interessant. Das sollte der Maßstab sein für unser Verhalten, auch im Umgang mit Geld. Wie ist der Jesus damit umgegangen? Das ist mein Vorbild. Und wenn ich mich Christ nenne, Nachfolger Jesu nenne, ja, da muss ich mich daran messen. Wir sind schuldig, sagt der Johannesbrief, so zu wandeln, wie er uns das vorgelebt hat. Ich erinnere nur ganz kurz an seine Geburt. Wer war er? Gott selbst, dem alles gehört, alles geschaffen hat. Es war kein Raum für ihn in der Herberge, als er geboren werden sollte. Wir wissen alle, dass er in eine Futterkrippe gelegt wurde, wahrscheinlich auf freiem Feld, denn in der Herberge war kein Raum für Maria und Josef und für den, der geboren werden sollte. Offensichtlich waren die Eltern sehr arme Israeliten, denn etwa 7 Tage nach der Geburt war es üblich, dass der Erstgeborene Gott geweiht wurde. Man ging zum Tempel und dann lesen wir in Lukas 2, Abvers 12, dass die Eltern das geringste, billigste Opfer brachten, nämlich 2 Tauben oder Turteltauben. Sie hatten offensichtlich nicht mehr Geld, um ein Lamm oder ein anderes Opfertier zu bringen. Es war das Opfer der Armen. Also der Jesus aufgewachsen in ganz armen Umständen. Warum? Das war doch kein Zufall, sondern Gott hat es so gewollt, der Jesus hat es so gewollt, um uns eine Lektion zu lehren. Als er erwachsen war, etwa mit 30 Jahren und dann auch in Israel umherging und predigte, hatte er keine feste Wohnung. Als jemand recht begeistert die Hand gehoben hat, ich will dir folgen, oder nach vorne gekommen ist, oder sich ihm irgendwie anschließen wollte mit einem feurigen Bekenntnis, da sagt er ihm in Lukas 9, Vers 58, hör mal gut zu, die Füchse des Feldes, die haben Höhlen für ihre Jungen. Und die Vögel des Himmels, die haben Nester für ihre Jungen. Aber der Sohn des Menschen, damit zeigt er auf sich, hat nicht, wo er sein Haupt hinlegt. Dann hören wir von dem jungen Mann, der so begeistert war, nichts mehr. Ihm wurde klar, was die Kosten der Nachfolge sind und verschwand dann in der Einsamkeit. Wir lesen nicht wieder, dass er irgendwo auftaucht. In Lukas 21 wird der Jesus beschrieben als Mensch und gerade sein Umgang mit Geld und diesen Dingen. Da lesen wir in Kapitel 21, Vers 37, wenn er gepredigt hat des Tagsüber, des Nachts übernachtete er auf dem Ölberg. Er konnte sich nicht zurückziehen. Er hatte kein Haus, er hatte keine Wohnung, er hatte kein Zimmer. Natürlich, er war ab und zu Gast in Bethanien im Haus von Martha und Maria. Aber wenn die Menschen alle nach der Predigt oder am Abend in ihr Haus gingen, er ging an den Ölberg und übernachtete da selbst. Aber wenn man da einen Augenblick drüber nachdenkt, da kommen einem die Tränen in die Augen. So hat unser Herr gelebt, dem alles gehört. Warum hat er es getan? Er hat uns ein Beispiel gegeben. Als er einmal Steuer zahlen musste, wir kennen diese Begegnung mit den Steuereinnehmern und wie Petrus sich da verhalten hat, da konnte der Jesus nicht in irgendeinen Geldbeutel, in eine Brieftasche greifen, um da Geld rauszuholen, sondern wir wissen, dass er den Petrus an den See schickte und er sollte dort einen Staat ein Geldstück holen aus einem Fisch, aus dem Maul eines Fisches. Er hatte kein Geld bei sich. Und wenn er den Jüngern befohlen hat, wenn sie hinausgehen zu evangelisieren, tragt keinen Beutel mit, nimmt keine Vorräte mit, er hat es ihnen vorgelebt. Dort am Kreuz, wo er starb, wo das buchstäblich war, er hatte nicht, wo er sein Haupt hinlegen konnte, kein Kopfkissen, kein Sterbebett, sondern ein Holzpfahl. Und dort hing er zwischen Himmel und Erde, ausgestoßen von den Menschen, als Zeichen dafür, für dich ist auf dieser Erde kein Platz, geh zurück dahin, von wo du gekommen bist. Und der Himmel konnte ihn auch nicht aufnehmen, weil der Jesus dort am Kreuz für uns zur Sünde gemacht wurde, zwischen Himmel und Erde. Und dann lesen wir am Ende, er neigte sein Haupt und übergab den Geist. Er konnte sein Haupt nicht zurücklegen. Der Menschensohn hat nicht, wo er sein Haupt hinlegt, sondern sein Haupt fiel nach vorne und er übergab den Geist, er verschied. Sein Nachlass, das war ein Oberkleid, offensichtlich sehr schlicht und einfach, denn es wurde von den Soldaten zerteilt, zerrissen in 4 Teile. Allerdings sein Unterkleid war wohl recht wertvoll. Und die haben gesagt, also das ist zu schade, wenn man das jetzt auch zerreißt, sondern da wollen wir lieber losen, wer das kriegen soll. Und das finde ich auch ganz interessant. Das macht etwas deutlich, was auch schon im Alten Testament angedeutet wird in der Stiftshütte. Wenn ihr an die Decken der Stiftshütte denkt, da gab es ganz kostbare, wunderbare Decken. Aber die oberste Schicht war eine ganz schlichte, grau-braune Decke, um anzudeuten, als Vorbild, als Typus auf unseren Herrn Jesus, eine verborgene Herrlichkeit, nach außen hin keine Pracht. Und das lesen wir auch in den alten Schriften im Propheten Jesaja. Als wir ihn gesehen haben, ja, der sah nicht so aus, als hätten wir seiner bedurft. Der war nicht so ein Strahlemann, wie er im Jesusfilm oder sonst wo gezeigt wird. Überhaupt nicht. Er war verachtet. Man hat vor ihm sicherlich nicht nur am Kreuz das Angesicht verborgen. Das war nicht ein Mann mit einer körperlichen Ausstrahlung, sondern schlicht und einfach. Und ich glaube, das wird auch deutlich, das Oberkleid einfach, schlicht, nichts wert. Unterkleid war sehr wertvoll. Wie schön, wenn das auch von uns verstanden würde, in unserem Auftreten, in unserer Kleidung, wie wir den Herrn hier in dieser Welt repräsentieren wollen. Obwohl er Gott selbst war, obwohl er in der Offenbarung der König der Könige genannt wird, arm geboren und in bitterster Armut und Einsamkeit gestorben. Warum? Nun, für den Herrn wäre es kein Unterschied gewesen, wenn er in einem Königsschloss geboren worden wäre. Der Unterschied, der qualitative Unterschied zwischen dem Himmel und Königsschloss, der ist noch so gewaltig. Für ihn war das nicht wichtig, ob er am Königsschloss oder in Bethlehem in einer Krippe gelegt wurde. Aber aus unserer Sicht wollte er uns etwas demonstrieren. Und wir sollen von ihm lernen, so zu leben, so zu wandeln, so aufzutreten wie er, wenn wir uns nach ihm nennen. Das war ganz kurz ein paar Gedanken zum Leben unseres Herrn. Ich weiß, das war wenig, man müsste da viel mehr drüber sprechen, aber vielleicht reizt euch dieses Thema an, mal die Evangelien zu studieren, wie der Jesus mit Geld, mit materiellen Dingen umgegangen ist. Das ist sehr bewegend und beschämend für uns. Wiederum ganz kurz das Vorbild der Apostel. Apostelgeschichte 3, da sehen wir einen Lahmen an der Pforte des Tempels, der um Geld bettelt. Petrus und Johannes gehen wie üblich in den Tempel, um dort Kontakte zu knüpfen, auch zu predigen. Und dieser lahme Bettler, der streckt seine Hände aus und möchte natürlich irgendwie eine Gabe bekommen von ihnen. Und dann sagt Petrus zu ihm, sieh uns an. Silber und Gold habe ich nicht. Was ich aber habe, gebe ich dir im Namen des Herrn Jesus Christus, steh auf und wandle. Petrus konnte sagen, Gold und Silber habe ich nicht. Nun, wenn das die sogenannten Nachfolger Petri, Ratzinger und jetzt Franziskus auch sagen könnten, wäre das schön. Aber könnten wir das auch sagen, Gold und Silber habe ich nicht. Wir haben Silber und Gold, wir haben Geld, aber leider haben wir nicht die Autorität und die Vollmacht, auch nicht die moralische Vollmacht zu sagen, stehe auf und wandle. Zwei kurze Zitate aus dem Korintherbrief. Da sagt der Apostel Paulus, 1. Korinther 4, Vers 11 und 12, erzählt ein bisschen aus seinem Leben und erzählt eine ganze Latte von Dingen auf, wo er gelitten hat um des Herrn willen, um des Reiches Gottes willen. Bis auf die jetzige Stunde leiden wir Hunger und Durst, sind nackt, das heißt, man hatte nur ein leichtes Unterkleid an, haben keine bestimmte Wohnung. So hat Paulus gelebt. Der Jesus war sein großes Vorbild. Und er hatte alles aufgegeben, um ihn zu erkennen, aber auch um ihm gleichförmig zu sein, soweit wie es uns ihm als Mensch möglich ist. 2. Korinther 6, Vers 10 oder Vers 20, da sagt er von sich und von den Aposteln, als die Armen, aber viele reich machend. Ist das nicht ein wunderschöner Gedanke? Und ein beschämender Gedanke auch für uns? Als nichts habend und alles besitzend. Was war sein Reichtum? Sein Reichtum war Christus. Und er sagte ja, wenn er im Philipperbrief davon erzählt, wie er zum Glauben kam, dass er alles andere, was ihm früher wertvoll war, für Schaden und Dreck, für Kot gehalten hat, um der Vortrefflichkeit Christi willen. Das war sein Reichtum. Aus Arme, aber viel reich machend. Wenn man das von uns sagen könnte, wenigstens ansatzweise. Das also ganz kurz zu dem, wie die Apostel gelebt haben. Ebenfalls ganz kurz zum Vorbild der ersten Christen. Apostel 2, Vers 44, da lesen wir, sie hatten alles gemeinsam, verkauften ihre Güter und Habe und verteilten sie an alle, so wie sie Bedürfnis hatten. Kapitel 4, Vers 32, auch nicht einer sagte, dass etwas von seiner Habe sein eigen wäre, sondern es war ihnen allen alles gemein. Also sie verteilten ihre Habe und gaben sie weiter. Und die Folge ist, Kapitel 4, Vers 33, und mit großer Kraft legten die Apostel Zeugnis ab von der Auferstehung des Herrn Jesus. Und ich glaube, das ist wirklich ein Zusammenhang. Wenn wir so leben wie der Herr, gerade auch in Beziehung auf Besitz und Geld und dergleichen mehr, wenn wir teilen und weitergeben, wenn wir praktizieren, dass wir nicht Besitzer, sondern Verwalter sind, dann wird der Herr unser Zeugnis segnen, dann ist auch große Kraft da, um Zeugnis abzulegen von der Auferstehung des Herrn Jesus. Das finden wir in der Apostelgeschichte am Anfang an mehreren Stellen, wo ganz deutlich wird, dass ein Zusammenhang besteht, Umgang mit Geld und geistlicher Segen oder auch, dass Menschen zum Glauben kommen. Da gibt es einen Zusammenhang. Kann man bei diesem Gedanken auch einen Umkehrschluss ziehen? Je materiell reicher wir sind als Christen, umso mehr schwindet unsere geistliche Kraft und auch unser geistlicher Reichtum. Kommen wir jetzt zur Lehre des Neuen Testamentes. Einmal, was hat der Jesus gelehrt? Vielleicht haben wir noch die Bibel aufgeschlagen, Matthäus 6, die Bergpredigt. Und er warnt in diesen Versen hier, auch in den folgenden, die wir nicht gelesen haben, vor zwei Gefahren. Einmal, dass die Jünger, die ihm folgen wollen, die im Reich Gottes sind, bedroht sind oder angefochten sind durch Armut. Und deswegen ermutigt der Jesus sie, sie sollen sich nicht sorgen, sie sollen keinen Kleinglauben haben, sie sollen auf den Herrn vertrauen, sorgen nicht, wie oft wird das erwähnt hier in der Bergpredigt, was Nahrung, Kleidung und Wohnung betrifft. Sorgt nicht. Ich sorge für euch mit anderen Worten, sondern trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, wie wir soeben gesungen haben. Das ist die Marschroute, die der Jesus seinen Jüngern gegeben hat in der Bergpredigt. Das ist jetzt nicht ein Aufruf zur Faulheit, ein Bruder, dem ich einigermaßen viel verdanke, war Geschäftsmann. Der hat mir mal gesagt, in jungen Jahren, wenn man einen gläubigen Christen entlässt oder wenn er in Rente geht aus der Firma, dann müsste man eigentlich zwei neue für ihn einstellen. Warum? Einer, der Christ ist, der muss fleißig sein, der muss sein Bestes geben Und er muss auch darin ein Vorbild sein. Also das ist hier nicht ein Aufruf zur Trägheit, sorget nicht, sondern ganz im Gegenteil. Aber der Jesus sieht, dass es eine Gefahr gibt, wenn wir bescheiden leben, nämlich, dass man sich Sorge macht, dass man vielleicht auch neidisch wird auf die, die mehr haben, den Gott mehr gegeben hat, dass man versucht ist, sich selbst irgendwie zu helfen, nicht auf Gott zu vertrauen, vielleicht, dass man sogar betrügt oder dass man Schwarzarbeit macht, um über die Runden zu kommen. Sorget nicht. Und dann spricht der Jesus auch von der Gefahr des Reichtums, nämlich, dass man selbstsicher ist, dass man nicht mehr abhängig ist von dem Herrn, nicht mehr beten muss, dass man vielleicht auch überheblich und stolz wird. Aber auch der Reiche macht sich Sorgen. Man sagt hier unter den Menschen, Geld macht nicht glücklich, aber beruhigt. Stimmt das? Nun, seit dem Fall Uli Hoeneß wissen wir, dass es nicht stimmt, spätestens dann. Die Bibel sagt, der Reichtum des Reichen lässt ihn nicht schlafen. Und alle, die das ein bisschen verfolgt haben im Kicker oder in der Tageszeitung, die wissen, wie wenig Hoeneß in den letzten Wochen geschlafen hat. Sein ganzer Reichtum und seine Kungelei und seine Zinsen und seine Steuern in der Schweiz und in Deutschland, das hat ihm den Schlaf geraubt. Also Geld macht wirklich nicht glücklich und beruhigt auch nicht. Ganz im Gegenteil. Und deshalb sagt der Jesus, verkauft, gebt, sammelt nicht das, was vergänglich ist, erinnert an Motten und an Rost. Er sagt mit anderen Worten, hütet euch vor dem Zauber des Geldes. Und er sagt, und das ist so ein wichtiger Satz, wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Woran denken wir, wovon träumen wir, worum drehen sich unsere Gedanken? Und ich denke, das Gebet des Agur in Sprüche 30, Vers 8, ist sehr, sehr weise. Da sollte man auch drüber nachdenken. Ich lese mal diese Verse. Da ist eine Bitte, die dieser Agur ausspricht. Wir wissen gar nicht so recht, wer das war. Ein ganzes Kapitel haben wir Aussprüche von ihm. Und da sagt er im Vers 7, zu Gott, zweierlei erbitte ich von dir. Verweigere es mir nicht, ehe ich sterbe. Erstens, eitles und Lügenwort entferne von mir. Und dann, Armut und Reichtum gib mir nicht, sondern speise mich mit dem mir beschiedenen Brot, damit ich nicht satt werde und ich verleuchte und spreche, wer ist der Herr? Und damit ich nicht verarme und stehle, mich vergreife an dem Namen meines Gottes. Ich denke, das ist ein ganz, ganz weises Gebet. Er sieht ganz deutlich die Gefahr der Armut, dass man in Gefahr steht, sich etwas zu nehmen, was einem nicht gehört, und dass man damit Gott verunehrt. Reichtum wollte er auch nicht haben, damit er nicht satt wird und nicht mehr an Gott denkt und spricht, wer ist der Herr, sondern speise mich mit dem mir beschiedenen Brot. Das heißt Genügsamkeit, das, was Gott ihm gibt. Das ist das, was der Jesus in der Bergpredigt gelehrt hat und auch in der nächsten Rede, aus der wir in Lukas 16 etwas gelesen haben. Was haben die Apostel gelehrt? Ich konzentriere mich jetzt auf Paulus. Petrus hat auch darüber gesprochen, aber die Zeit reicht einfach nicht, um alle Bibelstellen hier zu behandeln. Er spricht in 1. Timotheus 6, Vers 8, wenn wir Nahrung und Bedeckung haben, dann soll das genug sein. Also wenn wir zu essen haben und Bedeckung. Und damit ist nicht nur ein Hut gemeint oder ein Anzug oder ein Kleid oder Rock oder was, sondern wahrscheinlich auch eine Wohnung, die uns der Herr durchaus zugesteht. Also wenn wir so verseucht sind, das ist für uns als Pilger, als Fremdlinge, als Wanderer zur ewigen Heimat, das soll genug sein. Und wenn ihr mehr haben wollt, sagt Paulus, dann ist das Habsucht. Und die Folge ist, dass man in viele Versuchungen und Fallstricke hineingerät. Wenn man mehr haben will, dann ist das Habsucht. Ich habe vor einigen Jahren, das ist schon ein bisschen was her, einen Katalog zugeschickt bekommen. Und ich habe mich gewundert, wer schickt mir einen Katalog mit Golduhren, mit Silber, mit Ketten und allen möglichen Perlen und Korallen. Da wird dann auf den Seiten vorgeschwärmt, Das Alibaba-Erlebnis, eine Handvoll Edelsteine zu besitzen, geisterte nicht nur in den Köpfen von Spekulanten. Was für sie größte Kapitalanlage auf kleinstem Raum, was für andere Symbole der Macht mit magischer Attraktivität. Männer in hervorragenden Stellungen schmücken sich in Friedenszeit mit kostbaren Kleinodien, um die Blicke der Bewunderer, auch der Weiblichen, auf sich zu lenken. Mehr als Geld begehrt man ihren Besitz, für den Menschen höchste Ziel, als Bitte um Gunst den Göttern geweiht und so weiter und so weiter. Schönheit, Seltenheit und Unvergänglichkeit. Ja, und dann habe ich ein bisschen drin rumgeblättert, um zu sehen, wo kommt dieser Prospekt her. Und dann sehe ich vorne das Bild, ich zeige euch das nicht, und den Namen eines damals sehr bekannten Evangelisten. In unserem Liederbuch Loben ist ein wunderschönes Lied von ihm drin, wie der Töpfer nimmt den Ton. Und der schwärmt auf einmal von Gold und Silber, da könnt ihr euch dann eine Kette kaufen für 6.500 Euro, eine Uhr für 7.000 und so weiter und so weiter. Also seine Fähigkeit zu begeistern, seine Fähigkeit, den Herrn Jesus, den geistigen Reichtum groß zu machen, hat er eingetauscht mit Handel, Gold, Silber, Edelsteine, Perlen, Korallen. Habsucht. Da ist jeder von uns so auch in der Lage, wenn wir nicht auf die Warnungen des Neuen Testamentes achten. Wer reich werden will, zweifelt an Gottes Genügsamkeit und Versorgung. C.S. Lewis hat einmal gesagt, das finde ich ein tiefsinniger Satz, wer Gott und alles hat, hat auch nicht mehr als einer, der nur Gott hat. Stimmt das? Ich wiederhole den Satz nochmal. Wer Gott und alles andere hat, hat auch nicht mehr als einer, der nur Gott hat. Und das ist eine ganz tiefe geistliche Wahrheit. Und das kann jeden von uns trösten, besonders die auch, die materiell nicht beschwert sind mit vielem Reichtum. Aber positiv, sagt Paulus in 1. Timotheus 6, Gottseligkeit mit Genügsamkeit ist ein großer Gewinn. Ist das nicht interessant? Da warnt er also vor Reichtum und sagt, jetzt stelle ich euch mal den wirklichen Reichtum vor. Das ist nämlich Gottseligkeit, auf Gott ausgerichtet sein. Er ist mein Reichtum und er ist auch mein Maßstab für mein Leben. Wenn das gepaart ist mit Genügsamkeit, das ist wirklich Gewinn. Was gewinnt man mit solch einer Lebenshaltung? Man gewinnt Zeit für den Herrn. Man gewinnt Zeit für das Werk des Herrn. Man gewinnt Zeit für die Gemeinde und die Arbeit in der Gemeinde. Man findet auch Zeit für die Ehe und für die Familie. Darüber müsste man jetzt auch ein bisschen länger sprechen, aber die Uhr tickt und ich habe nur noch 10 Minuten, die ich hier füllen darf. Gottseligkeit mit Genügsamkeit ist ein großer Gewinn. Hudson Taylor, ich zitiere diesen Satz von ihm sehr gerne, der hat einmal am Ende seines Lebens gesagt, ich habe das Glück genossen, wenig zu besitzen, für das ich sorgen muss. Habt ihr das verstanden? Für mich war es ein Glück, wenig zu haben, für das ich sorgen muss. So kann man auch sein Leben einschätzen, wenn man sich frei gemacht hat, das als ein Glück zu bezeichnen, weil ich dafür nicht mehr sorgen muss. 1. Korinther 7, Vers 30 und 31, da sagt Paulus, dass die Kaufenden, wir dürfen kaufen, aber nicht Besitzende sind. Und das meint, wir sind Verwalter und wir sollen uns dessen bewusst sein. Wir gehören nicht uns selbst, das hat er im 1. Korintherbrief sehr deutlich gemacht. Und Gott gibt uns sicherlich auch manches in die Hand zu verwalten. Aber wir sind Sklaven eines guten Herrn und wir arbeiten in seinem Auftrag. Es gehört uns nicht. Wie kann man das umsetzen? Wie kann das auch in unserer Zeit praktisch aussehen in unserem Leben? Ich möchte nur ein paar Fragen stellen. Was möchte ich mir anschaffen? Oder welche Gedanken habe ich, wenn ich vor der Wahl stehe, ein Auto zu kaufen oder ein Haus zu kaufen, eine Wohnung zu mieten, mir einen Anzug oder eine Hose zu kaufen, in Urlaub zu fahren, mir irgendwelche technischen Geräte, neue Medien anzuschaffen oder einem Hobby nachzugehen. Was überlege ich da, wenn ich vor dem Kauf stehe? Ich glaube, es ist gut, wenn wir die Fragen stellen, ist es einmal nötig, dass ich das mir anschaffe oder antue? Warum will ich mir anschaffen? Will ich auffallen? Repräsentiere ich einen verworfenen, bescheidenen, in Armut lebenden Christus, wenn ich mir das so und so kaufe und anschaffe? Mache ich seinem Namen und meinem Namen als Christ im Reich Gottes Ehre? Ich fand es sehr schön, was man im Leben von Georg Müller, über den könnte man im Zusammenhang mit Geld und Vertrauen viele Beispiele erzählen. Er schreibt, dieser bekannte Waisenvater von Bristol, der im Vertrauen auf den Herrn seine ganze Arbeit gemacht hat und Tausende von Waisen versorgt hat und eine Menge Glaubenserfahrung gemacht hat. Er bekam im Jahr 1842 eine goldene Uhr und eine goldene Kette geschenkt. Und diesem Geschenk war ein ganz kurzer Brief beigefügt und der begeistert mich. Da stand drauf: Ein Pilger braucht nicht eine Uhr wie diese goldene, um glücklich zu sein. Eine geringere wird genügen, ihm zu zeigen, wie schnell die Zeit dahinfliegt und wie schnell er dem Kanaan entgegeneilt, wo es keine Zeit mehr gibt. So können Sie damit tun, was Ihnen gut dünkt. Und dann, es ist die letzte Reliquie irdischer Eitelkeit. Möge ich, solange ich im Leibe walle, vor allem Götzendienst bewahrt bleiben. Ist das nicht herrlich? Die letzte Reliquie irdischer Eitelkeit. Möge ich, solange ich noch lebe, vor allem Götzendienst bewahrt bleiben. Ich finde das schön, wenn man Brüder und Schwestern kennenlernt, die mit wenigem zufrieden sind, die nicht auffallen wollen, sondern ja, die den Herrn vor Augen haben und nicht anders sein möchten in dieser Welt wie er, auch wenn der Abstand meilenweit nach wie vor ist. Aber man sollte auch die Frage stellen, muss ich Schulden machen? Ehrt das den Herrn, wenn ich Schulden mache? Ich weiß, das ist ein großes Thema und ich möchte auch nicht hier jemanden unter Druck setzen, aber ist das nicht schön, wenn man auf den Herrn vertrauen kann, auch in diesen Dingen? Herr, wenn du willst, dass ich das gebrauche, dann sorge auch dafür, dass ich die Mittel habe. Denke daran, du bist nicht Besitzer, sondern Verwalter. Von John Wesley, dem Erweckungsprediger, gibt es viele schöne Anekdoten. Dieser Mann war vorbildlich im Umgang mit Geld. Seine Theologie ist vielleicht etwas umstritten, wenigstens in meinen Augen, kann man so und so drüber denken. Aber sein Leben war ein lebendiges Zeugnis für den Herrn. Und wie viel hat er zum Herrn geführt? Er war unterwegs auf seinem Pferd. Ihr wisst ja, kennt ja die Geschichten, er hat zu Pferde sitzend über 200 Bücher geschrieben. Er hat die Zeit ausgekauft, deswegen nannte man die Leute auch Methodisten, weil man nach Methode lebte. Als er 85 Jahre alt war, konnte er bekennen, dass er seit 60 Jahren jeden Morgen um 4 Uhr aufsteht. Das hat auch was mit Methode zu tun. Und dieser Mann war schon früh unterwegs, dann um zu predigen und dergleichen. Und er war unterwegs zu irgendeiner Stadt und dann kommt plötzlich einer angereitet im Galopp und hält ihn an und sagt: Bruder Wesley, ist was Furchtbares passiert. Ihr Haus ist abgebrannt. Und dieser Bruder Wesley, der blieb im Augenblick still und sagte: Du irrst dich, Bruder. Das war nicht mein Haus, sondern das Haus des Herrn. Und ich habe jetzt ein Problem weniger. Eine Sorge weniger. Er brauchte sich keine Gedanken mehr machen um das Haus. Das ist für dich wahrscheinlich weit weg, solch eine Lebensanstellung. Aber der hat das praktiziert. Er hat als junger Mann, also so junge war er gar nicht, als er zum Glauben kam, 35 Jahre, glaube ich, der hat sich angewohnt, auch mit seinem Geld richtig umzugehen. Und er verdiente damals im Jahr etwa 28 englische Pfund. Das ist schon einigermaßen was, umgerechnet, glaube ich, 20.000 Euro Jahresverdienst, aber für unsere Bedürfnisse noch sehr bescheiden. Und als er dann älter wurde, immer bekannter wurde, seine Bücher verkauft wurden, kriegte er Tantiemen und Spenden, was nicht alle, aber er hat sich dran gehalten. Er wollte mit 28 Pfund im Jahr auskommen. Als andere hat er für das Werk des Herrn weitergegeben, den Armen. Lest mal seine Biografie, das ist bewegend und vorbildlich. Was mache ich mit dem, was der Herr mir gegeben hat? Nun, der Herr erwartet nicht, dass wir jetzt alles verschenken, dass wir alles verkaufen. alles auflösen, wegschmeißen. Nein, wir wissen aus dem Neuen Testament, dass Matthäus oder Levi, der ihm nachfolgte, ein großes Haus hatte und ein großes Mahl machen konnte, wo er seine ganzen Kollegen eingeladen hat, und er hat sicherlich ein gutes Essen ihnen bereitet. Also Levi hatte verstanden, dass er Verwalter ist. Oder denken wir an die Frauen, die dann Jesus begleiteten. Sie dienten ihm mit ihrer Habe. Also das heißt nicht, wir müssen alles weggeben, sondern dem Herrn dienen und den Gläubigen dienen damit. Oder denken wir an Lydia, die Purpurkrämerin, eine reiche Frau, die zum Glauben kommt und die jetzt Gastfreundschaft übt und die Apostel einlädt in ihr Haus. Das können wir mit dem machen, was der Herr uns anvertraut hat, in seinem Auftrag verwalten. Unsere Häuser öffnen und teilen, unsere Autos teilen. Ja, und wer das praktiziert, der weiß, dass sie meist mit ein paar Macken oder Schrammen zurückkommen. Aber da müssen wir dann auch mitleben. Geben, weitergeben. Ein gläubiger Bankdirektor hat ein Buch geschrieben zu einem Thema und hat den Rat gegeben, gib mit warmer Hand. Das finde ich auch schön. Solange deine Hände noch warm sind, wenn sie kalt sind, wenn du gestorben bist, kannst du nicht mehr geben. Gib mit warmer Hand. Warum ist das so wichtig? Und damit komme ich jetzt zum Ende. Einmal, weil der Herr Jesus es uns so vorgelebt hat. Auch wenn uns das sehr demütigt, bitte, nehmt es einfach mit. Das demütigt mich genauso wie euch auch, vielleicht noch viel mehr. Dann, weil die Glaubwürdigkeit des Evangeliums unterstrichen wird durch einen bescheidenen, einfachen Lebensstil. Und ich glaube, da haben wir uns als Christen schuldig gemacht, auch hier im Siegerland, wenn ich an manche Entwicklungen denke, aber auch in der ganzen Welt. Wir werden nicht erkannt als die Bescheidenen, als die Armen, wie der Jesus und die Apostel. Und dadurch verliert das Evangelium, das wir verkündigen, an Kraft und an Glaubwürdigkeit. Wir singen vom Himmel und wir reden vom Himmel, aber wir leben, als würden wir hier im Tausendjährigen Reich schon leben. Wir werden mobil, wenn wir keine Immobilien haben. Ich hoffe, ihr habt das verstanden. Das hat Wesley erfahren. Er braucht sich um sein Haus nicht mehr kümmern, es war nicht mehr da. Und wir werden beweglich. Könntest du in die Mission gehen oder einen Auftrag des Herrn ausführen, wenn er dich heute dazu rufen würde? Oder hindern dich deine Immobilien daran? Unser Schatz wird im Himmel sein, das sagte Jesus, und damit auch unser Herz. John Wesley konnte sagen, Geld bleibt nie bei mir, es würde mich verbrennen. Der wusste um die Gefahr des Geldes. Ich werfe es so schnell wie möglich von mir, damit es nicht den Weg in mein Herz findet. Und am Ende seines Lebens schrieb er sein Tagebuch, ich habe in meinem Testament niemandem Geld hinterlassen, weil ich keins mehr habe. Was hinterlassen wir unseren Kindern? René Elkern schreibt in diesem dicken, aber unwahrscheinlich spannenden Buch, ein an die Ewigkeit ausgerichtetes Wertesystem ist das größte Erbe, das wir unseren Kindern mitgeben können. Im September 2000 starb in Indien ein Mann, bei dessen Beerdigung, er war 97 Jahre alt, als er starb, etwa 250.000 Menschen dem Sarg folgten. Ganz Hyderabad stand Kopf. Die Leute sind auf die Bäume gestiegen, haben Transparente getragen. Vorher hatten schon 600.000 an seinem Sarg Abschied von ihm genommen. Die ganze Stadt war in Bewegung, weil ein Mann gestorben war, der aus reichem Elternhaus kam, eine große Karriere vor sich hatte, aber nach seiner Bekehrung enterbt wurde. Seine Frau hat ihn verlassen. Er hatte seitdem kein Bankkonto, kein Portemonnaie, kein Auto, kein Motorrad, noch nicht mal ein Fahrrad. Er hatte kein Haus, keine Wohnung, nur ein Zimmer von 9 Quadratmetern, das er oft mit anderen geteilt hat. Er hat nie Reklame gemacht für sich und doch kamen Tausende zu seinen Evangelisationen. Er war ein Beter, der Erfahrung mit dem Herrn gemacht hat, gerade auch in Bezug auf Geld und Versorgung. Und durch seinen Dienst sind in Indien etwa 700 bis 800 Gemeinden entstanden. Sein Name war Bhak Singh, den meisten von euch unbekannt. Die Biografie liegt hinten am Büchertisch. Gott konnte diesen Mann segnen, weil sein Schatz im Himmel war und sein Herz dort auch. Und er hat den vielen Indern vorgelebt, was es heißt, auf Gott zu vertrauen. Und ich wünsche so sehr, dass der Herr uns das auch schenkt an diesem Tag, wo wir über das Reich Gottes nachdenken, dass wir auch über unseren Umgang mit Geld nachdenken und darin dem Herrn Jesus so ein ganz kleines Stückchen ähnlicher werden.